So, guten Tag, ich fange mal wieder an. Zum letzten Mal. Also, hoffentlich jedenfalls. Nächste Woche ist ja bekanntlich Klausur. Und danach will ich Sie nie wiedersehen, also zumindest nicht. Wir machen heute trotzdem noch mal richtig weiter mit, doch, Normalverteilungen. Eine der wichtigsten Verteilungen überhaupt und also n von μ und Sigma oder Sigma Quadrat. Ich schreibe nochmal die Dichte hin. 1 durch Sigma mal Wurzel 2pi mal, ups, nee, die Dichte wollte ich hinschreiben, mal e hoch minus 1/2 x minus μ durch Sigma in Klammern zum Quadrat. Und das ist die allgemeine. Erwartungswert ist μ. Varianz Sigma Quadrat oder Streuung Sigma. Und halt die Standardnormalverteilung N01. Ja, Erwartungswert 0, Varianz 1, Dichte 1 durch Wurzel aus 2pi e hoch minus x Quadrat halbe. So. Die Standardnormalverteilung. Und ja. Wie ich schon sagte, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, muss man diese Dichte integrieren. Und man kann sie nicht geschlossen integrieren. Man muss dafür entweder einen Rechner benutzen oder halt eine Tafel. Vor 10, 15, 20 Jahren oder so war man meist auf eine Tafel angewiesen. Mittlerweile hat man die Rechner und da geht es schneller. Ich schreibe trotzdem noch mal hin, wie die Tafel aussieht. So, und zwar schreibt man die Dichte hin, Entschuldigung, die Verteilungsfunktion. 1 durch Wurzel 2pi, Integral von minus unendlich bis x e hoch minus, ja, das nenne ich jetzt t Quadrat halbe, einfach deswegen, weil das x da oben schon verbraucht ist als Variable. Und das sieht dann ungefähr so aus. Also hier ist das x. Hier ist das x. So, und dann hat man hier das x. Und das fängt bei 0 an. 0,1, 0,2 und so weiter bis 0,9. Und hier fängt es bei 0 an, hier bei 0,1, Entschuldigung, hier nur eine 0, 0,1 und so weiter. Geht es eine längliche Tabelle, die ich nicht hinschreiben will, geht in der mir vorliegenden Version bis 3,4. Und dann stehen da lauter Zahlen drin. 0,5, 0,5040, 0,5080 und so weiter. Die lasse ich jetzt aus. 0,5359, 0,5753 und so weiter. So geht das hier weiter und hier steht dann zum Schluss, oder nicht zum Schluss, aber 0,9997 und hier 0,9998. Okay, was ist das? Wenn Sie so eine Tabelle sehen, ich male nochmal die Dichtefunktion hin. Diese Dichtefunktion, die hier steht, sieht ungefähr so aus. Hier ist x. Und was man jetzt hier sieht, sind die Werte von x zwischen 0,00, 0,001, 0,02, 0,09, 0,1, 0,11, 0,12 und so weiter. Das heißt, das ist aufsteigend so geordnet, dass sie hier die erste Neunerpotenz durchlaufen. Potenz nicht, sondern die ersten Neuner Schritte, dann einen hochzählen in der ersten Dezimalstelle, wieder bis 9 in der zweiten laufen und so weiter. So, und das muss man eigentlich sozusagen von links nach rechts lesen. Hier sind das diese Werte, die hier, ich male sie nicht alle hin. Das müssten dann einen Moment irgendwie 350 Werte sein oder sowas. So, und was da steht, sind eben gerade die Wahrscheinlichkeiten, dass die normal verteilte Zufallsvariable kleiner gleich x ist. F von x sagt das ja gerade aus. Na gut, und man sieht hier an dem Bild, kleiner gleich 0, habe ich die Fläche links und die Fläche rechts sind die gleiche, das ist symmetrisch, also muss das die Hälfte sein. Das Gesamtintegral ist ja 1, also ist das 0,5. Das ist die 0,54, das ist diese Fläche. So, und was jetzt weiterkommt, ist die Zunahme der Fläche hier. Und hier ist 3,4, machen wir noch ein bisschen weiter raus, 3,4, so. Und bei 3,4 ist schon, ja, 0,9998 verbraucht. Der Rest, das, was hier rechts steht, ist halt relativ klein. So, und ja, was kann man jetzt damit anfangen? Gut, diese Sorte von Wertetafeln gibt es in verschiedenen Versionen. In meinem Tafelwerk habe ich die hier. Bei Wikipedia zum Beispiel findet man sich tatsächlich bis 4,09 und auf 5 Stellen. Also hier sind die Zahlen auf 5 Stellen berechnet. So. Damit kann man jedenfalls ein bisschen was berechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normal verteilte Zufallsvariable, also standardnormal verteilte, gut, den Wert kleiner gleich 0 ist, okay, das ist ein Halb. Dass sie kleiner gleich 1 ist, steht hier nicht explizit aufgeschrieben, aber dann guckt man hier in der Tafel nach. Dass sie kleiner gleich 2 ist, dass sie kleiner gleich 3 ist und so weiter. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine normal verteilte Zufallsvariable kleiner gleich minus 1 ist? Also hier links. Da stehen keine Zahlen da. Gut, das ist aber nicht schlimm. Denn man benutzt das, was ich eben schon angedeutet hatte. Ich kann damit f von x auch für x kleiner 0 ausrechnen. Ich schreibe es nochmal deutlich dahinter, in Klammern speziell hier. Also speziell bei dieser Sorte von Verteilungsfunktionen, das gilt nicht allgemein, ist f von minus x, also das gilt immer noch, allgemein, also einfach Auswertung in minus x ist Integral von minus unendlich bis minus x. Aber hier benutze ich jetzt, dass ich Symmetrie habe. Also wenn ich hier negatives x habe, dann ist ja die Fläche, die hier links von diesem Ding liegt, genauso groß wie die Fläche, die hier rechts von dem Gespiegelten liegt. Das heißt also, ich kann das, die Fläche ist die gleiche wie x bis unendlich. Hier steht übrigens minus unendlich, nicht plus unendlich. E hoch minus t Quadrat halbe. Und da benutze ich die Symmetrie an dieser Stelle. Und das ist das Gleiche. Okay, jetzt schreibe ich es nochmal hin. E hoch minus unendlich bis plus unendlich. E hoch minus t Quadrat halbe dt minus Integral minus unendlich bis x E hoch minus t Quadrat halbe dt. Also, ich nehme das gesamte Integral und dann kann ich dieses Stückchen hier, Integral von x bis unendlich, schreiben als das gesamte Integral. Moment, langsam. Nein, was will ich genau sagen? Also, dieses Integral hier rechts und dieses Integral hier links sind gleich. Das heißt, wenn ich dieses Integral hier ausrechnen will, nehme ich einfach alles und ziehe dieses ab. Also die gesamte Dichte von x bis unendlich bis hierhin. Dieses hier ist gleich 1. Okay, und dann habe ich es. Ist also gleich 1 minus unendlich bis x. E hoch minus t Quadrat halbe dt. Das heißt also, wenn ich die Wahrscheinlichkeit berechnen will, dass ich kleiner gleich diesem Wert bin, gucke ich nach der Wahrscheinlichkeit, dass ich kleiner gleich diesem Wert bin und nehme 1 minus davon. So rum. So, ja, damit kann man eigentlich fast alles für diese Standardnormalverteilung sagen, denn die Wahrscheinlichkeiten oder die Werte, die nicht in der Tafel drin sind, da tauchen Wahrscheinlichkeiten auf, die so winzig sind, dass man sich nicht mehr dafür interessiert. Also dieses 0,9998 rechts und entsprechend links, alles was außerhalb liegt, ist halt extrem wenig. Das ist damit nahezu die komplette Antwort für die Standardnormalverteilung. Die meisten normalverteilten Zufallsvariablen sind allerdings keine Standardnormalverteilten. Und um jetzt aus der Standardnormalverteilung, nicht Standardnormalverteilter zu berechnen, ja, und dann benutzt man sozusagen einen kleinen Rechentrick. Wenn ich eine nicht standardnormalverteilte Zufallsvariable habe, also x, eine Zufallsvariable, die μ Sigma Quadrat verteilt ist, für allgemeines μ und Sigma Quadrat, und wenn ich dann die Zufallsvariable betrachte, z gleich, ich nehme die nicht standardnormalverteilte Zufallsvariable x, ziehe den Erwartungswert ab. Ja, dann hat diese x minus μ hat Erwartungswert 0. Und wenn ich dann noch durch die Wurzel aus der Varianz oder durch die Standardabweichung teile, dann ist die standardnormalverteilt. Das heißt also, ich kann aus einer nicht standardnormalverteilten Standardnormalverteilung verteilte einfach durch Abziehen des Mittelwertes und Teilen durch die Streuung oder durch die Wurzel aus der Varianz machen. Und damit, und jetzt kommt eine kleine einfache Rechnung. Also, ich möchte ganz gerne für eine nicht standardnormal verteilte Zufallsvariable berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie kleiner gleich b ist. Na gut, die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis hier ist ja, also x kleiner gleich b, x ist ja kleiner gleich b, genau dann, wenn x minus μ kleiner gleich b minus μ ist. Das ist einfach nur eine Verschiebung. Und wenn ich nochmal durch eine positive reelle Zahl teile, ändert sich auch nichts. Also das Ereignis ändert sich einfach nicht. Das ist genau das gleiche Ereignis. Okay, und das hier ist eine ist gerade z. Das ist p von z kleiner gleich b minus μ durch Sigma. Und das ist einfach, ja, damit habe ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine standardnormal verteilte Zufallsvariable kleiner gleich irgendwas ist. Okay, und das kann ich da oben nachgucken. Das ist einfach die Verteilungsfunktion bezüglich der Standardnormalverteilung. Ich schreibe es da unten nochmal dran. Jetzt aber von diesem Wert b minus μ durch Sigma. Also diese zwei Werte, μ und Sigma, die für eine nicht standardnormal verteilte Zufallsvariable sind, muss ich einfach so in dieses Ereignis reinstecken, um dann die Verteilungsfunktion und die vertafelten Werte der Standardnormalverteilung zu benutzen. Gut, und das kann man halt jetzt nachgucken. Oder halt auf dem Rechner machen lassen. Einschränkung in gewisser Weise jedenfalls, damit ich dieses Verfahren verwenden kann, damit ich solche Verteilungen, also solche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann, ich muss natürlich μ und Sigma kennen. Das schreibe ich nochmal hin, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Und wenn irgendwie ein allgemeines, normal verteiltes Zufallsexperiment stattfindet, weiß man μ und Sigma typischerweise nicht. Man weiß nur möglicherweise, dass sie normal verteilt sind. Und die zwei Parameter μ und Sigma muss man, oder μ und Sigma Quadrat muss man erstmal finden. Gut, die gleiche Rechnung kann man auch für andere kompliziertere Ereignisse anwenden, also p kleiner x kleiner gleich p ist das gleiche wie, ja, den muss ich halt entsprechend hier rechnen und die andere Ungleichung a kleiner x umformen, so wie wir es schon mal gemacht haben, um dann auch wieder umzurechnen auf die Standardnormalverteilung. Und ich kriege diese Werte raus. Und jetzt mit A. So, ich mache mal so ein bisschen Beispiel. Also normalverteilte Zufallsvariable, Mittelwert 3, Varianz 16. Ja, dann ist also normalverteilte Zufallsvariable, Mittelwert ist 3, Varianz 16. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable jetzt kleiner 16 ist. Ne, ich nehme 11, Entschuldigung, kleiner gleich 11. Das ist das gleiche wie p von x minus 3 durch 4, kleiner gleich 11. Ups. 11 minus 3 durch 4 natürlich. Okay, das ist jetzt standardnormal verteilt. 11 minus 3 durch 4 ist 8, durch 4 ist 2. Das ist also f n01 von 2. Okay, dann heißt dass ich jetzt diese Zahl hier, diesen Wert hier in dieser Tabelle suchen muss. Okay, und wenn man in dieser Tabelle nachguckt, kommt gerade raus 0,9772. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine normal verteilte Zufallsvariable Mittelwert 3 Varianz 16 oder Standardabweichung 4 kleiner gleich 11 ist ziemlich groß. So 97,7% sozusagen. Entsprechend p von 2 kleiner x kleiner gleich 7 ist gleich p von 2 minus 3 durch 4 kleiner x minus 3 durch 4 kleiner gleich 7 minus 3 durch 4. Das ist gleich f. Ich lasse bei dem f jetzt mal das n01 weg, weil wir haben sowieso nur diese. F von 1, hier rechts steht 1, minus F von, das ist was Negatives, minus 1 Viertel. So, und jetzt haben wir aber gesagt, dass für negative Werte hier wir die Umrechnung hier oben machen können, sodass wir da stehen haben F von 1 minus 1 minus F von 1 Viertel. Okay, das ist das Gleiche wie, okay, lass die Rechnerei weg. Man guckt halt die Werte nach und kriegt dann raus 0,4400. Gut. Ich hoffe, dass dieses Konzept, wie man diese Umrechnung macht, soweit einigermaßen klar geworden ist. Also ein bisschen Übung und das für ein paar Zahlenwerte mal selbst machen, ist durchaus hilfreich. Aber grundsätzlich ist es relativ einfach. Also umformen, auf Standardnormalverteilungsformen bringen. Irgendwann müssen Sie diese Schreibweisen auch gar nicht mehr machen, wenn Sie es ein paar Mal gemacht haben, dann ist es soweit klar. Dann nachgucken bzw. den Rechner rechnen lassen. Ja, was macht man speziell um die Normalverteilung so viel? Bohai. Gut. Das ist nämlich ein sehr tiefliegender Zusammenhang. Der unter dem Namen zentraler Grenzwertsatz läuft. Ich gebe eine Version, es gibt noch ein paar leicht allgemeinere Versionen. Das ist halt das Folgende. Angenommen, Sie beobachten einen zufälligen Vorgang und zwar systematisch den gleichen häufiger. Wieder und wieder. Zum Beispiel, Sie probieren Medikamente an irgendwelchen Patientinnen oder Patienten aus. Oder was auch immer genau. Werfen Reißzwecken oder keine Ahnung. Sie haben also Zufallsexperimente YN. Ja, die sollen unabhängig voneinander sein. Also systematisch nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel sollten Sie jetzt nicht unbedingt den Körperumfang von einer Familie messen, nicht? Sondern Sie sollten unabhängige Personen nehmen. zum Beispiel die Körpergröße von einer Basketballmannschaft. So, und die sollen alle die gleiche Verteilung haben. Und diese Verteilung soll einen Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat haben. Die können diskret sein oder kontinuierlich, das ist völlig egal. Es sollen einfach nur unabhängige Zufallsvariablen sein und sie sollen eben alle Erwartungswert und Varianz haben. Gleiche Verteilung mit Erwartungswert und Varianz. So, und wenn Sie die dann addieren, Sie nehmen y1 plus y2 und so weiter bis n. Das sind Zahlenwerte. Natürlich ist jedes einzelne yk zufällig. Die Summe ist auch zufällig. Also eine Zufallsvariable. Und diese Zufallsvariable ist annähernd normal verteilt. Okay, eine Normalverteilung hat zwei Parameter, Erwartungswert. Na, das ist einfach. Wie muss der Erwartungswert der Summe sein? Der Erwartungswert von Summen von Zufallsvariablen ist ja die Summe der Erwartungswerte. Der Erwartungswert von yk ist immer der gleiche, ist immer μ. Das heißt, Sie summieren n mal μ, eine Zahl, die gar nicht von k abhängt, also muss n mal μ rauskommen. N mal μ. Und Varianz, das ist ein bisschen aufwendiger zu berechnen. N mal Sigma Quadrat. Das braucht, also das mit der Varianz braucht die Annahme, dass die unabhängig sind. Das habe ich nicht präzise formuliert, was das eigentlich bedeutet, sondern nur intuitiv. So, das ist dieser zentrale Grenzwertsatz. Und jetzt verwende ich dafür den gleichen Trick, wie ich ihn oben schon verwendet habe, dass ich einfach normalisiere, also auf eine Standardnormalverteilung bringe, ist damit halt Sn minus n mal μ geteilt durch Wurzel aus Sigma Quadrat, also Sigma mal Wurzel n. Varianz ist n mal Sigma Quadrat und die Wurzel aus n mal Sigma Quadrat ist Sigma mal Wurzel n. Ja, das schreibe ich nochmal als, Sie nehmen y1 plus y2 plus yn, ziehen n mal den Erwartungswert ab und nehmen teilen durch Sigma mal Wurzel n. Das ist also näherungsweise standardnormal verteilt. Also können Sie wieder die Tabelle verwenden, die ich gerade hier stehen hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür, durch Sigma mal Wurzel aus n. Diese Wahrscheinlichkeit, kleiner gleich b, ist dann ungefähr standardnormal verteilt, Verteilung von b. Ja, und man sieht daran hoffentlich, dass Egal, ja, das Wichtige ist, das betone ich nochmal. Die Ys können sein, was sie wollen. Sie können von dem Zufallseinfluss her Münzwürfe sein. Oder sie können selbst reelle Zahlen, also Poisson verteilte, oder sie können binomial verteilte, oder sie können dies oder das sein. Ganz egal, sobald sie solche Summen bilden und entsprechend hier so teilen, beziehungsweise die Summen selber nehmen, kriegen sie normal verteilte Zufallsvariablen und können die Wahrscheinlichkeiten dieser Form einfach mit dieser Tafel berechnen. Einfach mit der Normalverteilung. Gut. Schreiben wir mal hin. Beachte eben, das gilt völlig unabhängig von der Struktur der Ys. Die Ys-Ks haben, ja, zählen tut zum Schluss nur Erwartungswert und Varianz dieser Verteilung. Das geht dann eben ein in die Parameter der Normalverteilung der Summe. Letztlich, also wenn Sie Summen nehmen, zählen eben nur μ und Sigma bzw. μ und Sigma Quadrat. So, dieser zentrale Grenzwertsatz ist Ihnen wahrscheinlich schon mit so einem relativ gebräuchlichen Spielzeug untergekommen. Nagelbrett. Also Sie gucken sich sowas an hier mit verschiedenen Nägeln. Also eine Glasscheibe, dahinter ein Holzbrett und da Nägel drauf. Und so weiter. Ich male die mal nicht alle hin. Hier oben ein kleiner Schlitz, meine Lieben. So, und wenn Sie da eine Kugel reinwerfen, oder was auch immer, dann fällt das nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und so weiter. Und zum Schluss landen die Kugeln irgendwo. Eine hier, mal eine da, dann da, dann da und so weiter. Und zum Schluss kriegen Sie, wenn Sie genug Kugeln reingeworfen haben, sowas hier. Ne? Das, in der Mitte sind die meisten und am Rand verteilt sich das so. Und genau das ist der zentrale Grenzwertsatz. Egal, was die hier gemacht haben zwischendrin, sie haben sich endlich oft entschieden. Dieses hier wäre das N, die Höhe von dem Kugelbrett. Und hier wäre eigentlich die reelle Achse. Das Problem ist halt, dass die meisten Wohnungen zu klein sind, sodass man dann doch die nur auf die Größe beschränkt. Aber nichtsdestoweniger, wenn das hier unendlich groß wäre, dann ist für großes N, also für große Nagelreihenzahlen, typischerweise 10 da schon groß, ist das nahezu eine Normalverteilung. Etwas realistischeres Beispiel. Eine Krankenversicherung. Geht übrigens genauso gut mit Gebäudeversicherungen, aber naja. Sagen wir mal, sie hat 25.000 Verträge. So. Diese Verträge haben irgendwie Einnahmen und das macht die Krankenversicherung mit sich ab. Diese Verträge verursachen aber auch Kosten. Die Kosten eines Krankenversicherungsvertrags für eine zufällige versicherte Person ist eine Zufallsvariable. Das weiß man nicht vorher, was im nächsten Jahr an Kosten bei einer Krankenversicherung entstehen. Unabhängig davon, ob sie gesetzlich oder privat ist. Diese Zufallsvariable eines Vertrages ist eine Zufallsvariable und über diese Zufallsvariable weiß man vergleichsweise wenig. Gut, man weiß, Kosten sind immer positiv, also das heißt, es gibt keine negativen Kosten. Diese Zufallsvariable ist mehr oder weniger das Bruttoinlandsprodukt beschränkt oder sowas. Aber in dem Moment, in dem es drüber wäre, würde das Bruttoinlandsprodukt entsprechend hochgehen. Aber man kann feststellen, über langjährige Beobachtungen, 320 Erwartungswert, Euro. Ich glaube, gelesen habe ich tatsächlich, dass 198 ist das eines durchschnittlichen Versicherten. Wir können ja mal ein anderes Versichertenkollektiv nehmen. Ja, ist egal, wir rechnen jetzt erstmal mit 320. Und Varianz 529. Die beiden Werte sind empirisch ermittelt über langjährige Statistiken. Upsa. 529 sieht erstmal komisch aus, aber die Zahl ist gewählt, weil das gerade 23 Quadrat ist, um es einfacher rechnen zu können. Und wie hoch ist die erwartete Schadensumme? Ach ja, wir nehmen jetzt an, dass die Versicherungsverträge unabhängig voneinander Kosten verursachen. Da kann man diskutieren, ob das eine realistische Annahme ist. Wir nehmen es trotzdem mal an. Die erwartete Schadenssumme ist auf jeden Fall... Ja, jeder Vertrag hat Erwartungswert 320, also muss man insgesamt mit 25.000 mal 320 Euro rechnen. Und das sind 8 mal 10 hoch 6 Millionen. So, das ist das, was die Versicherung jetzt zu zahlen erwarten muss an Behandlungskosten und so weiter für die 25.000 Versicherungsverträge. Ach so. Gut. So, jetzt als Versicherung möchte man jetzt wissen, wie dicht dran ist man denn vermutlich? Also diese Schadenssumme, die da steht, ist natürlich eine Zufallsvariable. Das heißt, die Summe der einzelnen Zufallsvariablen, die da stehen. Und die 8 Millionen sind der Erwartungswert. Das können natürlich genauso gut, 4 Millionen oder auch 12 Millionen sein. Sodass man sich fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit weiche ich eigentlich wesentlich von diesen 8 Millionen ab? So. Und das macht man wie folgt. Also, ich frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtschadensumme, also die Schadensumme hier, die erwartete Schadensumme, einfach mal so, Gesamtschadensumme im kommenden Jahr, ja, wir haben ja gesagt, 8 Millionen ist im Durchschnitt, es können halt auch 10 sein oder 12 oder vielleicht auch weniger, nur 6 oder 4. Aber wir sagen mal, dass sie geringfügig darüber liegt. Über diesen 8 Millionen nur um 100.000 höher. 8,1 Millionen Euro liegt. Also 100.000 über dem Erwartungswert. Na, und wie Sie so Zufallsvariablen kennen, ich meine, da haben Sie eine Zufallsvariable, ist ein Vertrag, die schwankt halt, also ich meine, bei Versicherungskosten ist ja klar, das sind mal 0 oder mal auch 2.000 oder sowas, nicht? Kranken- oder andere Versicherungen, ist egal. Und jetzt haben Sie eine Summe von 25.000 davon, nicht? Das schwankt natürlich dann noch viel mehr. Also rechnen wir. So, die Y, also, halt, ich fange anders an. Ich nummeriere die Versicherungsverträge. Von 1 bis 25.000. Und die Zufallsvariable YK ist halt die Schadenssumme, oder nicht die Schaden, sondern nicht die Summe, sondern ist der Schaden des Kartenvertrags. Im kommenden Jahr. So, mit N gleich 25.000, der zentrale Grenzwertsatz steht noch da. Die Schadenssummen Y, die einzelnen Schäden YK, die Summe, Schadenssumme, Summe der YK. Und ja, zumindest ist es einigermaßen überzeugend, dass 25.000 groß ist. Das sind viele Verträge. YK, also SN gleich Summe der YK, ist nach dem zentralen Grenzwertsatz nahezu gleich normal verteilt. In der Praxis lässt man das Wort näherungsweise denn oft weg. Sie ist natürlich nicht normal verteilt, aber man kann so rechnen, als sei sie normal verteilt. Und ja, okay, was da oben steht, ist n mal μ, okay, 320 mal 25.000. Und Sigma Quadrat ist Varianz n mal Sigma Quadrat, 529 mal 25.000. Okay, ich schreibe nochmal drunter, was das ist. Das hier ist μ, das hier ist n, das hier ist Sigma Quadrat, das ist auch n. Also das, was da oben stand. So, und jetzt können wir rechnen. Wir können diese Rechnungsweise von da oben verwenden. Achso, das N lasse ich mal weg, das ist Quatsch. S, gucke ich mal an, das 25.000 ist fest. So, wir wollten wissen, größer als, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass S größer ist als 8,1 mal 10 hoch 6. Okay, dann mache ich das, was ich hier jetzt halb weggewischt habe. Die Wahrscheinlichkeit von S minus N mal Nü geteilt durch Sigma Wurzel n und entsprechend approximiert p von s minus 8 mal 10 hoch 6, das ist gerade der n mal Erwartungswert, durch 23 mal Wurzel aus 25.000. Größer als 8,1 mal 10 hoch 6. Okay, jetzt muss ich davon die 8 mal 10 hoch 6 abziehen. Geteilt durch 23 mal Wurzel aus 25.000. Wobei ich hier benutzt habe, dass die Wurzel aus 529 Grad gleich 23 ist. So, dieses hier ist eine Zufallsvariable, die standardnormal verteilt ist, sodass rauskommt P von Z größer als, okay, jetzt rechnet man das, 8,1 minus 8 ist ja 0,1, 0,1 mal 10 hoch 6. Geteilt durch 23 mal Wurzel aus 25.000. Okay, und diese Zahl, die hier steht, das macht man am besten mit dem Taschenrechner. Das ist 27,498 und so weiter. Das heißt also, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine normal verteilte Zufallsvariable größer ist als 27 irgendwas. So, und wir haben ja schon gesehen, dass, die Tabelle ist jetzt weg, dass hier bei 3,49 schon der Wert 0,9998 stand. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine standardnormal verteilte Zufallsvariable größer ist als 3,5 oder 3,49 ist 0,9998, also beziehungsweise 1 minus 0,9998. Und dass sie dann auch noch größer ist als 27, ist entsprechend nahezu vernachlässigbar. Diese Wahrscheinlichkeit ist, wenn man sie angeben wollte, mit sehr vielen Nullen versehen. Ist also winzig. So, das heißt, okay, die Zahlen, die ich hier angesetzt habe, sind natürlich alle so ein bisschen erfunden. Nicht? Erwartungswert 320, ob das jetzt 200 oder 320 ist, ist gar nicht so entscheidend. Die Varianz 529, die so schön gewählt ist, damit es 23 Quadrat gibt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn die Varianz größer ist, dann wird diese Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer werden. Das stimmt auch. Und was außerdem zutrifft, in dem Moment, in dem mein N, also meine, wenn ich nicht 25.000 hätte, sondern nur 1.000 Verträge, dann wäre die Schwankung auch wesentlich größer. Also das ist hier der zentrale Grenzwertsatz und die Größe des Ns. Je größer das N wird, umso verlässlicher werden diese Erwartungswerte, umso weniger wird davon abgewichen. Speziell eine Versicherung, die typischerweise eher mehr als 25.000 Versicherungsverträge hat, ist ziemlich auf einer sicheren Seite. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas von den Erwartungswerten abweicht, also von der Schadenssumme der gesamten, ist, dass es nennenswert abweicht, winzig. Ja, ich mache jetzt nur zum Angucken mal die Varianz etwas größer, etwa Sigma Quadrat gleich nicht 23 zum Quadrat, sondern 100 zum Quadrat, das ist also 10.000. Ja, dann macht man die gleiche Rechnung nochmal. Setzt das andere Sigma ein, jetzt habe ich alles weggewischt, also hier unten kommt dann was anderes hin und man kriegt dann P von Z, normalverteilte, standardnormalverteilte Zufallsvariable, größer 0,1 mal 10 hoch 6 geteilt durch, ja jetzt nicht 23, sondern 100. Und das ist, dieser Wert hier ist ungefähr 6,32, sodass die Wahrscheinlichkeit hier jetzt deutlich größer geworden ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich größer als 6,32 bin, also hier ist 27 und hier ist 6 oder sowas, ist ein ganzes Stückchen größer, aber immer noch sehr, sehr klein. Also immer noch unterhalb der, oder außerhalb der Tabelle, die ich da skizziert hatte. Also weniger als ein Zehntausendstel. sodass diese Ergebnisse auch noch mal einigermaßen robust sind, selbst wenn die Varianzen der ursprünglich beobachteten Zufallsvariablen vergleichsweise groß sind, also 10.000 statt 529 in dem Beispiel. So, der zentrale Grenzwertsatz. Für n hinreichend groß ist die Wahrscheinlichkeit für Sn minus n mal μ geteilt durch und so weiter, was da gestanden habe, hatte eine Normalverteilung zu sein. Moment, ist das nahezu eine Normalverteilung an mir? So, die Frage ist, wie groß muss man das n wählen? Also wie groß muss n sein, damit dieses annähernd gleich im zentralen Grenzwertsatz berechtigt ist. Und da gibt es keine allgemeine Antwort. Oder man kann das sogar andersrum formulieren, der zentrale Grenzwertsatz ist weg. Ich kann, egal welche Grenze ich vorschreiben will, eine Verteilung von yks finden, von diesen Ausgangs-yks, sodass die Grenze für jedes feste n, also wenn ich ein n vorgebe, zum Beispiel n gleich 10.000, finde ich yks, sodass es für n gleich 10.000 immer noch sehr schlecht ist. Oder auch wenn ich n gleich 10 Millionen vorgebe, finde ich immer noch yks mit entsprechend ziemlich komischen Verteilungen, dass es auch für n gleich 10.000 schlecht ist. Das heißt, es gibt, das bedeutet, diese lässt sich nicht allgemein beantworten. Also es gibt keine feste Grenze dafür. Es gibt so Faustregeln, das ist jetzt keine Mathematik mehr, die halt sagen, n gleich 30 sollte genügen. Und damit stimmen viele Leute noch überein. In der Praxis wird dann oft schon n gleich 10 genommen. Oder sogar n gleich 5. Was zumindest darüber kann man diskutieren. Manchmal hat man keine bessere Zahl, manchmal hat man nur 5 Versuche oder sowas. Oder sind sehr teuer und aufwendig, sodass es mit irgendwas muss man halt rechnen. So, ich habe jetzt zwei Beispiele kontinuierlicher Verteilungen gehabt, die sehr unrealistische Gleichverteilung, die nahezu überall gebrauchte Normalverteilung. Jetzt noch ein Beispiel einer kontinuierlichen Verteilung, einer sehr gebräuchlichen. Entschuldigung, jetzt wollte ich eine Sache noch erwähnt haben. Ich lasse das nochmal weg. Ich gehe noch hier zu einem Beispiel zentraler Grenzwertsatz. Angenommen, Sie haben yks, die Bernoulli verteilt sind. Also zwei Werte annehmen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p bzw. 1 minus p. Und ich nehme an, dass die Werte halt 1 oder 0 sind. Also die yks sind Zufallsvariablen, die Werte 0 oder 1 annehmen, abhängig davon, wie mein Versuch war. Ob es jetzt eine Reißzwecke ist, Medikamentenwirkung oder sonst was. Okay, und wenn ich die dann unabhängig werfe, dann ist Sn gleich Summe y1 bis yn. Das ist ja dann die Anzahl der Einsen, die angenommen würde von yk. Das wäre dann gerade Bernoulli verteilt, binomial verteilt, BNP. So, und BNP-verteilte Zufallsvariablen kann man direkt konkret ausrechnen. Alle Wahrscheinlichkeiten kann man ausrechnen. Wir hatten aber letztes oder vorletztes Mal halt so eine Rechnung. Das sind hässliche Größen, die da stehen. Da stehen diese n über k. Ah, k ist natürlich jetzt blöd. Mal m hoch p mal langsam, was war das jetzt? N über m. M hoch p mal 1 minus m hoch 1 minus p. Nee, Quatsch, so muss es sein. Sowas, also diese Sorte von Wahrscheinlichkeiten stehen denn da. Und die sind blöd auszurechnen. Und meistens rechnet man dann für großes n dass diese Summe dann auch normal verteilt ist. Dass man also nicht mit diesen unangenehm zu rechnenden Binomialverteilungen rechnen muss, sondern man rechnet dann mit Sn minus n mal p geteilt durch, hier war ja gerade die Varianz, beziehungsweise die Standardabweichung durch n mal p mal 1 minus p gegeben. Und man rechnet dann damit, dass diese Größen Sn minus Erwartungswert n mal p geteilt durch Varianz mal Wurzel n normal verteilt ist. Das rechnet sich wesentlich leichter als diese Sachen, die hier stehen. Gut, jetzt ein weiteres Beispiel einer kontinuierlichen Verteilung. Sie warten darauf, dass irgendwas kaputt geht oder irgendwas passiert. Und das ist nach Exponentialverteilung verteilt oder wird danach angenommen. Diese Exponentialverteilung wird durch die Dichte gegeben. Die hängt von einem Parameter ab. So, und diese Dichte sieht so aus. Wenn hier x ist, ist hier 0. Diese Dichte hat halt den Wert 0. Das heißt, Werte, die kleiner als 0 sind, werden mit Wahrscheinlichkeit 0, also die werden nicht angenommen, und dann springt sie. So sieht die Dichte aus. Und das Lambda ist gerade die Höhe des Sprungs, also für x gleich 0 ist hier gerade Lambda. Und diese Verteilung, die wird benutzt, um Wartezeiten für zufällige Wartezeiten also die Zeit bis zum nächsten Anruf, bis zum Ausfall eines Bauteils. Zum nächsten Erdbeben, nächsten Börsencrash und so weiter. Ja, der Erwartungswert ist, also wie lange muss ich im Durchschnitt warten, bis der nächste Anruf oder das nächste Erdbeben kommt gerade Integral von minus unendlich bis unendlich. F von x. So, ich setze das f von x ein und setze es hier gleich ein. Das ist 0 für negative Werte und dann steht hier lambda x mal e hoch minus lambda x. Dx, das kann man ausrechnen. Das haben wir auch schon ausgerechnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und es kommt gerade 1 durch lambda raus. Und die Varianz ist gerade 1 durch Lambda Quadrat, beziehungsweise die Streuung ist auch 1 durch Lambda. Anders gesagt, wenn der Parameter Lambda groß ist hier, wenn der Sprung groß ist, dann muss ich nicht sehr lange warten, bis es das nächste Mal passiert. Das Ereignis kommt bald. Lambda klein, entsprechend Wartezeit ist lang. Also. Das Ereignis lässt auf sich warten. Also beim Erdbeben würde man hier zumindest eher ein kleines Lambda nehmen. Beim nächsten Anruf kommt ein bisschen drauf an. Ende der Vorlesung passt nicht rein. Jetzt ist mir auch eingefallen, was mir da oben nicht eingefallen ist. Hier muss natürlich nicht m hoch p, sondern p hoch m stehen. Und 1 minus p hoch n minus p. Bitte? Muss aber trotzdem da stehen. Also hier oben muss nicht m hoch p stehen, sondern pi hoch m und entsprechend 1 minus pi hoch n minus m. Das habe ich im Moment gerade wohl verwechselt gehabt. So. Ach so, und die Verteilungsfunktion hiervon kann man auch geschlossen ausrechnen, anders als bei der Normalverteilung. Hängt von dem Parameter Lambda ab. Das ist halt minus unendlich bis x. F von x dx. Und das kann man ausrechnen als, ja, wenn ich x kleiner als 0 habe, dann integriere ich sowieso nur 0. Und ja, man rechnet das dann aus, man kriegt halt raus 1 minus e hoch Lambda, minus Lambda x für x größer als 0. Und ein Beispiel wäre Lebensdauer eines neu angeschafften Gerätes. Stunden. So, So, und da gibt es ein bisschen Diskussion. Die Annahme einer Exponentialverteilung ist einfach, man hat nur einen Parameter. Aber die tatsächliche Ausfalldauer von Geräten ist, wenn man neu gekauftes Gerät hat, wenn es einen Mangel hatte, fällt schnell aus. Wenn es einigermaßen in Ordnung war, dann hält es länger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ausfällt, ist zunächst relativ klein und dann wird es später größer, sodass das etwas problematisch ist. Das als exponentiell verteilt anzunehmen. Und ich wollte das mit Lambda, mit Erwartungswert. So. Zehntausend. Das kennen Sie, wenn Sie so Energiesparlampen kaufen, da steht dann immer die Lebensdauer drauf, 10.000 Stunden oder sowas. Und das ist genau so eine Situation. Und jetzt wollen Sie das Ding unbeaufsichtigt laufen lassen. Das ist bei einer Energiesparlampe ziemlich unwichtig, aber wenn Sie zum Beispiel eine Lungenmaschine nehmen oder sowas, kann das schon von Bedeutung sein. Und zwar 5.000 Stunden laufen lassen. Okay, im Mittel halten Sie 10.000 und 5.000 einfach laufen lassen. Ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit geht das gut? Also, gut geht bedeutet, dass es tatsächlich 5.000 Stunden hält und nicht ausfällt. Na, die Antwort ist, zunächst mal, ich nehme an, dass es exponentiell verteilt ist. Ich muss den Parameter Lambda auch rauskriegen. So, der Erwartungswert einer exponentiell verteilten Zufallsvariablen ist gerade 1 durch Lambda, also muss 1 durch Lambda gleich 10.000 sein. Na gut, und dann hat man Lambda auch, 10.000, und damit ist Lambda vergleichsweise klein. Durch 10.000 ist gleich 10 noch minus 5. Okay, damit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es gut geht, dass die Lebensdauer also größer ist als 5.000, das ist dann 1 minus Wahrscheinlichkeit, dass es kleiner gleich 5.000 ist, also 1 minus f von 5.000. Und jetzt muss man halt f von 5.000 ausrechnen. Okay, muss ich halt minus unendlich bis 5.000. F von x dx rechnen, wobei das f gerade da oben steht. Okay, ich verwende wieder, dass ich 0 habe für x kleiner als 0, also 0 bis 5.000. Und jetzt setze ich halt ein Lambda mal e hoch minus Lambda x dx und kann das ausrechnen. Hier steht die Stammfunktion eigentlich schon fast da. Minus e hoch minus Lambda x zwischen 0 und 5.000. Okay, das ist e hoch, minus e hoch Minus, jetzt setze ich Lambda ein. Lambda war ja gerade 10.000. 1 Zehntausendstel, Entschuldigung. Also muss ich nehmen, minus 1 durch 10.000 mal 5.000. Das passt gerade gut. Minus 1, minus E hoch 0 ist das. Aha, und zwar minus 1. Und das ist das gleiche wie 1 minus, ja, und hier steht E hoch minus 1 halb. 1 minus E hoch minus 1 halb. Und das ist ungefähr gleich 0,3934 und so weiter. So dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensdauer tatsächlich größer als 5000 ist, eigentlich gar nicht so richtig groß ist. Nicht? Man sollte das besser nicht machen, wenn es darauf ankommt. Halt, Moment, jetzt habe ich das gerade falsch rum gemacht. Ich habe hier f von 5000 ausgerechnet. P von Lebensdauer größer 5000 ist natürlich 1 minus. E hoch minus 1/2. Das ist gleich E hoch minus 1/2. Und das ist dann ungefähr gleich 0,1 minus dieses hier, 6,1. Oder genau 0,60653. Sodass, ja, nee, ganz so schlimm ist es doch nicht. Etwa 60% geht es gut, also in 3/5 aller Fälle. Es ist nicht so richtig zuverlässig. Ne? Man sollte das, wenn es darauf ankommt, nicht machen. Mit Wahrscheinlichkeit 60%, schreibe ich mal in Anführungsstrichen, geht es gut. Gut, jetzt fangen wir nochmal so richtig die Statistik an. Nee, nicht? Geht ja wohl kaum. Ich sage nur ganz kurz zum Abschluss. Jetzt haben Sie so ein bisschen Grundlagen von Wahrscheinlichkeitsrechnung gelernt. Ein bisschen mit dem zentralen Grenzwertsatz, dass man häufig die Normalverteilung ansetzen kann. Ein bisschen gesehen, wie man damit rechnen kann. Statistik haben Sie jetzt noch überhaupt nicht gemacht. Das sind aber Grundlagen der Statistik, von daher ist das nicht so schlimm. Das ist bei der Statistik so, man geht davon aus, dass man ein unbekanntes Wahrscheinlichkeitsmodell hat, von dem man zunächst mal gar nichts weiß. Und dann will man bestimmte Parameter feststellen. Also, mich interessiert natürlich grundsätzlich, möchte ich die Verteilung wissen von einem Zufallsexperiment. Das ist zu viel verlangt. Meist ist es nur so, dass ich den Mittelwert, den Erwartungswert kriegen kann, schätzen oder so. Dass ich vielleicht die Varianz kriegen kann, dass ich weiß, wie weit es streut. Und dass ich dann Methoden verwenden kann, mit denen ich sagen kann, angenommen, der Mittelwert sei dieser hier, sei gleich diesem hier oder größer gleich, und macht dann Tests, Beobachtungen und stellt dann fest, dass ich diese Hypothese, dass der Mittelwert so in dem Bereich liegt, verwerfen muss oder beibehalten kann. Das geht dann in die Richtung statistische Tests, ist ein relativ anspruchsvolles Thema, womit man sehr schnell durcheinander kommen kann. Das muss ich Ihnen überlassen, sich das selbst anzueignen. Sie werden mit solchen Sachen in Berührung kommen. Die Hintergründe sind schon das, was wir gemacht haben hier, die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, Sie werden mit solchen Verteilungen zu tun haben. Und speziell bei Tests werden Sie ganz, ganz viel mit Normalverteilungen zu tun haben. Aber ja, das müssen wir hier beenden und können es nicht weiter vertiefen. Gut, dann wünsche ich Ihnen am kommenden Mittwoch viel Erfolg. Und auch ansonsten... Ja, das...